Liebe Geschwister in Hamburg, wenn ich an Hamburg denke, es war Mitte der 50er Jahre, als es den Bruder Weldon Bennett gab und mit ihm zusammen den Walter Sauter. Diese Männer haben mich damals als relativ jungen Mann eingeladen, eine Zeltmission zu halten. Und damals gab es in Hamburg noch viele freie Plätze, wo man ein Zelt aufbauen konnte. Vom Barmbecker Bahnhof, einmal in der Bismarckstraße. Und das waren schon Erlebnisse, zumal ich auch verwandtschaftliche Beziehungen zu Leuten, die in Hamburg zu Hause waren. Der Horst Günther, Cousin meiner Mutter an der Staatsoper. Seine Frau Lulu, die jetzt am 23. Mai 102 Jahre geworden ist. Sie wohnt in Blankenese, ein kleines Armenviertel. Jedenfalls, es gab da viele, viele Verbindungen. Und ich weiß auch noch, wie der Joachim Reinhold als Gast in eine Vortragsreihe kam, die ich halten durfte. Und ihr alle wisst, was daraus, nicht von der Vortragsreihe, aber auch, ja, er hat sich dann bald entschieden für den biblischen Weg. Und da sitzt natürlich auch mein Freund und Kollege Dieter Alten. Ich habe ihn das erste Mal in München-Hallaching in der Lauterer Straße 8 erlebt, als er mit Brüdern aus Frankfurt kam. Und er hat damals eine Krawatte liegen lassen, die ich immer noch in meinem Besitz habe. Wahrscheinlich trägt er jetzt keine. Aber die war in Blau gewirkt. Aber dieser Dieter Alten hat für die deutschsprachige Arbeit Beachtliches geleistet. Ein Mann großer Disziplin. Und wenn ich an meine Radioarbeit denke, sie wäre ohne sein Wirken mit dem Christ im 20. Jahrhundert nicht denkbar gewesen. Und wir haben aufgrund dieser Zusammenarbeit, diese vielen Sendereien, die zurückgehen auf den Christ im 20. Jahrhundert, haben wir diese Zeitschrift in ganz deutschsprachigen Europa verbreitet. Und auch das ist ein Segen. Und ich kann mich noch entsinnen, es gab in der Krausestraße einen Versammlungsort und da hatte man sich ein neues Grundig Tonbandgerät angeschafft. Und das war damals eine tolle Sache. Und als ich da aufgenommen worden war und wir uns vorbereiteten auf diesen Abend, da sagte der Dieter, weißt du, ich habe mal mir das angehört, du hast eine Radiostimme. Und wenn wir je ein Radioprogramm haben, wie wär's, wenn du dich da einsetzt. Und so von 1965 bis 2000 habe ich über Radio Luxemburg, den stärksten kommerziellen Sender der Welt, sowohl auf Mittelwelle als auch auf Kurzwelle, eine Sendung gestaltet mit dem Titel Es grüßen euch die Gemeinden Christi. Römer 16, 16. Und auch heute noch sind diese Ansprachen jetzt im Internet zu hören. Und ich habe hier ein Kärtchen, wenn jemand Interesse hat. www.vorzeitpfade.org. Aber die Freude heute Morgen ist für mich auch, dass meine Tochter Elisabeth und ihr Lebensgefährte Reini, Reinhard unter den Zuhörern ist. Wir haben gestern einen großen Tag gehabt. Mein Urenkel war gestern Anlass zu einer Feier. Und zwar in einem alten Stationsgebäude. Wie hieß das gleich?
Factory.
Und es waren 70 Leute da. Leute aus Nordrhein-Westfalen. Auch mein Sohn Matthias mit seiner Frau Franziska. Unser Michael mit der Conny, der Frau und den zwei Kindern. Also es war ein prächtiges Erlebnis. Und ich muss ehrlich sagen, ich war so geschafft. Ich konnte abends nicht mal aufstehen, um ein bisschen zu essen, sondern habe mich ausgeruht und habe gehofft und gebetet, dass ich heute überhaupt Kraft habe, das Wort zu verkündigen. Ich freue mich, dass ich bei euch bin. Und ich möchte euch sagen, je älter man wird, umso sentimentaler wird man auch. Und deshalb sei mir erlaubt, dass ich diese persönlichen Worte hier erwähne. Der Christ im 20. Jahrhundert. Diese Sendereien, wie gesagt, sind heute zu hören. Und da sind auch Sendungen vom Dieter Alten, der da gesprochen hat. Es wurde schon der Text vorgelesen in Matthäus 20. Wir haben in den letzten Monaten viel von dem Papsttum gehört. Von einem deutschen Papst. Ja, die Bild-Zeitung sogar sagte stolz, wir sind Papst. Und dieser Mann, übrigens einst Kardinal und Erzbischof von München, Josef Ratzinger, Benedikt der 16., hat ein Buch geschrieben, Jesus von Nazareth. Sehr zu empfehlen. Und er hat da unter anderem etwas gesagt, was beachtlich ist. Die Lehre Jesu kommt nicht aus menschlichem Lernen, welcher Art auch immer. Sie kommt aus der unmittelbaren Berührung mit dem Vater, aus dem Dialog vom Gesicht zu Gesicht, aus dem Sehen dessen heraus, der an der Brust des Vaters ruht. Sie ist Sohneswort. Ohne diesen inneren Grund wäre sie Vermessenheit. Wo er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wenn das nicht wahr wäre, wäre es Vermessenheit. Als solche Vermessenheit haben die Gelehrten zur Zeit Jesus sie beurteilt, eben weil sie den inneren Grund, das Sehen und Erkennen von Gesicht zu Gesicht nicht annehmen wollten. Kardinal Ratzinger war einer der bedeutendsten römisch-katholischen Theologen. Und er war dann Leiter der Glaubenskongregation, früher die Inquisition, die ja einen sehr fragwürdigen Ruhm hatte, wo man Leute verbrannt hat. Und er ist dann überraschenderweise als Deutscher zum Papst gewählt. Das war in über 500 Jahren nicht passiert. Und er hat etwas weiteres getan, was unglaublich ist. Er ist zurückgetreten auf den 28. Februar dieses Jahres. Das hat es auch 600 Jahre nicht gegeben. weil er gesagt hat, ich bin körperlich zu schwach. Ich habe nicht mehr die Kräfte. Und unterschwellig hörte man dann auch, dass die Kurie ihm das Papstsein nicht leicht gemacht hatte. Jawohl, die Kurie. Und das ist übrigens jenes, was Jesus hier in diesem 20. Kapitel des Matthäus-Evangeliums klarstellt. In der Gemeinde des Christus, in der Kirche Christi, gibt es nicht die Großen, die Gewalt ausüben, ähnlich wie die Fürsten der Völker, sondern der Größte unter ihnen sei euer aller Diener. Argument auch des Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er sein Leben gebe als ein Lösegeld für viele. Hierarchie, wisst ihr, was das heißt? Priesterherrschaft. Und genau das wird hier von Jesus gesagt, so soll es nicht unter euch sein. Dass es da eine herrschende Klasse gibt und die Untergebenen. Die Geistlichkeit, die Priesterherrschaft und die Laien, die blindlings zu folgen hätten. Es äußerte sich natürlich auch diese Gesinnung, diese Priesterherrschaft darin, dass man sich Titel ersann. Es geht nicht ohne Titel und ohne Bezeichnungen, wo diese Macht konkret wird. Und einer dieser Worte ist Heiliger Vater. Jedes Mal, wenn ich das höre, der Heilige Vater hat dies, besonders im Bayerischen Rundfunk, nein, ich muss es sagen, der Heilige Vater hat dies und der Heilige Vater hat das. Und jetzt fragt man mal, was hat Jesus zu diesem Thema gesagt? Einmal hat er diesen Begriff gebraucht. Im 17. Kapitel des Johannesevangeliums, Verse 11 und 17. Und da sprach er zu seinem himmlischen Vater, segne sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Aber sonst hatte er auch was zu sagen mit diesem Titel Vater. Und zwar finden wir das im 23. Kapitel des Matthäusevangeliums, Vers 9. Und da heißt es, nennt auch niemand auf Erden euren Vater, denn einer ist euer Vater, der Himmlische. Da braucht man Hilfe, um es misszuverstehen. Dass es uns nicht zusteht, dass man sogar jeden kleinen Kaplan Pater nennt und das heißt Vater. Nennt niemand auf Erden in dieser Hinsicht Vater, denn einer ist euer Vater, der im Himmel ist. Und dann wird man natürlich sagen, ja, aber haben wir nicht die Worte Jesu im Hinblick auf Petrus? Und da denkt man natürlich an die Worte, auf das sich das römische Primat, der Vorrang des Bischofs zu Rom gründet. Und lesen wir einmal, was da in Gottes Wort berichtet wird. Als aber Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger, für wen halten die Leute den Sohn des Menschen? Da sagten sie, etliche für Johannes den Täufer, andere für Elia, noch andere für Jeremia oder einen der Propheten. Er sagte zu ihnen, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus aber antwortete und sprach zu ihm: Selig bist du, Simon, Sohn des Jona, denn Fleisch und Blut hat dir das nicht offenbart, sondern mein Vater in den Himmel. Aber auch ich sage dir, du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen, und die Pforten des Totenreiches werden sie nicht außer Kraft setzen. Ich will dir, und jetzt kommt das besondere Privileg des Paulus, ich will dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben. Und was du auf Erden binden wirst, das wird in den Himmeln gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, das wird in den Himmeln gelöst sein. Dann gab er den Jüngern strengen Befehl, sie sollten niemanden sagen, dass er der Christus, das heißt der Messias, sei. Hier auf diese Worte, und da war der gute Benedikt auch einer, der konnte über diese Stelle sehr viel sagen und bezog es auf sein Amt. Deshalb der Titel Heiliger Vater. Ja. Wie ist es aber zu verstehen? Und da ist es interessant, dass selbst berühmte Kirchenväter, der heilige Augustin, das völlig anders verstand als der sogenannte Nachfolger Petri oder der Stellvertreter Christi. Und ich lese aus einem Traktat. Ihr wisst, ich habe etliche Traktate geschrieben. Wie viele Kirchen hat Christus gegründet? Die wurden zum Teil auch manchmal ein bisschen mit Fragezeichen gesehen. Aber hier ist Folgendes. Als dieser Papst zurückgetreten hat, da hat ein katholischer Theologe in Rom gesagt, ja, das Schiff Petri, das ist auch ein Begriff, ne? Nicht das Schiff Christi, aber das Schiff Petri. Also, das müsste jetzt einen neuen Papst finden, und den hat man ja gefunden, diesmal keinen Deutschen, sondern einen aus Argentinien. Und es wurde also gelobt, dass er nicht die roten Schuhe des Benedikt getragen hat. Wie demütig ist dieser neue Papst. Aber der Anspruch besteht. Und da fragen wir jetzt, wie ist diese Stelle, die ich eben gelesen habe, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, und auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen. Wie hat man das verstanden in der Geschichte der Kirchenväter? Und da ist einer besonders bedeutsam, Augustin, 430 nach Christus gestorben. Darum sagt auch ganz selbstverständlich der Herr, als Petrus sein Bekenntnis mit den Worten, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, abgelegt hat, auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen, nämlich auf den Felsen, den du bekannt hast. Denn der Fels war Christus. Und dann hatten die noch die schöne Eigenart, die manchmal auch in Gemeinden Christi jetzt verpönt ist. Sie haben Bibelstellen zitiert, 1. Korinther 10, 4. Und auf diesen Felsengrund ist auch Petrus selbst auferbaut. Da jedoch niemand ein anderes Fundament legen kann, neben dem, das da ist, Christus Jesus. Wieder 1. Korinther 3, 11. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der Jesus Christus ist. Interessant, dass selbst 430 nach Christus, nach 400 Jahren, man es nicht so verstanden hat, wie die Päpste es immer behaupteten. Und da kommt noch etwas hinzu, wenn man den Urtext betrachtet, da sind zwei Worte gebraucht. Petros ist männlich und Petra ist weiblich. Und da gibt es Unterschied. Das Fels, wie Augustin das sagt, der Felsengrund ist Petra. Wegen Petros ist Simon Petrus, der auch ein Vorrecht hatte, nämlich der als erster am Pfingsttag nach der Auferstehung Christi das Reich Gottes aufgeschlossen hat, indem die Menschen, als ihr hört, wir haben unseren Messias gekreuzigt, auf den wir 300 Jahre gewartet haben, da wurde die Frage gestellt, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Und da war es Petrus, der sagte, tut Buße, ändert euren Sinn und lasse sich ein jeglicher von euch taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Hier haben wir die zwei Elemente der Wiedergeburt, Wasser und Geist. Wie Jesus einmal sagt, es kann niemand in das Reich Gottes kommen, es sei denn, er wird geboren aus Wasser und Geist. Und daher ist Petrus der, der als erster das verkündigte, hier vor Juden. Und er fügt hinzu, diese Verheißung, die gilt euch und euren Kindern und allen, die ferne sind. Und wer war ferne damals? Die Nichtjuden. Und bei Cornelius war es wieder dieser Petrus, der als erster dieses Evangelium vom auferstandenen Christus verkündigen durfte. Und dieser Hauptmann einer Besatzungsmacht, er wurde Christ mit denen, die in seinem Hause waren. Ist das nicht gewaltig? Wir sehen also, man kann übrigens in einem Gebäude nicht gleichzeitig das Fundament sein und der Schlüsselverwalter. Petrus ist Schlüsselverwalter, aber er ist nicht das Fundament der Kirche aller Zeiten. Was ist jetzt, sagen wir, so schlimm, wenn man das ein bisschen anders sieht? Die heilige Kuh der Toleranz, die weht ja in unserer neuen Zeit. Ich will euch sagen, Jesus hatte auch mit solchen Überlieferungen der Alten zu tun. Und im Markus-Evangelium im 7. Kapitel, da gab es eine Begebenheit, wo die Pharisäer und Schriftgelehrten gefragt haben, warum leben deine Jünger nicht nach den Überlieferungen der Alten? Sie essen einfach, ohne sich der Waschung zu unterziehen, die unter dem Judentum üblich war. Und jetzt, was sagt der Sohn Gottes? Was ist die Gefahr, wenn man anstatt Gottes Wort, Gottes Offenbarung, menschliche Überlieferungen anerkennt und ihnen folgt? Er aber sprach zu ihnen, trefflich hat Jesaja über euch Heuchler geweissagt. Der war also gar nicht zimperlich, nicht? Euch Heuchler geweissagt, wie geschrieben steht. Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, doch ihr Herz ist weit weg von mir. Und jetzt hört, vergeblich. Aber verehren sie mich, indem sie Lehren vortragen, welche Gebote von Menschen sind. Das ist das Schreckliche, dass wir trotz all unserer Hingabe und unserer Bereitschaft, Christus und seiner Sache zu dienen, vergeblich dienen, wenn wir es nicht auf der Grundlage des göttlichen Wortes tun. Und Jesus gibt dann ein Beispiel. Ihr verlasst, und das ist der Vorwurf, wenn man menschlichen Traditionen folgt, ihr verlasst das Gebot Gottes und haltet die Überlieferungen der Menschen fest. Und er sprach zu ihnen: Prächtig verwerft ihr das Gebot Gottes, um eurer Überlieferungen zu befolgen. Denn Mose hat gesagt, und jetzt gibt er hier ein Beispiel: Ehre deinen Vater und deine Mutter. Und wer Vater oder Mutter flucht, soll des Todes sterben. Ihr aber sagt: Wenn jemand zu Vater oder Mutter spricht, was dir von mir zugute kommen könnte, soll vielmehr Korban, das heißt eine Opfergabe sein. Es gab damals keine Sozialversicherung. Und so hatten die Kinder Verantwortung für das körperliche und physische Wohl der Eltern zu sorgen. Und hier hat man gesagt, theologisch gedacht, ist es nicht besser, wenn man für Gott was tut, als für Menschen? Die Eltern sind doch schließlich nur Menschen. Und so hat man gesagt: Korban, ich habe es in den Tempelschatz gegeben. Und deshalb bin ich frei von dieser Verpflichtung. Und da heißt es: Lasst deshalb ihn für seinen Vater oder seine Mutter nichts mehr tun und macht damit das Wort Gottes ungültig durch eure Überlieferung, die ihr überliefert habt, und Ähnliches tut ihr für. Und das möchte ich in diesem Zusammenhang auch sagen. Wenn man das, was Petrus einst als Schlüssel des Himmelreichs gebraucht hat, was wirklich das Reich Gottes den Menschen öffnet, wenn man das abändert, also nicht, wir haben fünf Finger an der Hand, zunächst mal das Wort Gottes hören sollte, sich dann im persönlichen Glauben an die Gottessohnschaft Christi festlegt, Buße tut, das heißt Abkehr vom eigenen Ich, von eigenen Lehren und Hinkehr zum Willen Christi, und dann diesen Jesus bekennt als den Sohn des lebendigen Gottes und sich dann taufen lässt. Denn das ist ein großes Symbol. Und dieses Taufen ist ein Untertauchen im Wassergrab der Taufe. Das, was der alte Mensch in der Buße als Kreuzigung erlebt, ist dann tot und muss beerdigt werden, um dann aufzustehen zu einem neuen Leben. Und das war ja das Gewaltige zum Pfingsten. Da heißt es: die nun sein Wort, des Petrus Wort Gerdaner, ließen sich taufen und wurden an diesem Tage zu 3000 hinzugetan. Vielleicht ist hier noch ein Wort aus der Bergpredigt angemessen zitiert zu werden. Es gibt einen Dienst gegenüber Christus, der nicht förderlich ist, sondern im Gegensatz uns zu Gegnern Christi macht. Wir lesen das im Matthäusevangelium, in der sogenannten Bergpredigt, die ja gerne zitiert wird. Da heißt es unter anderem im 7. Kapitel, Vers 20 und 23. Viele werden an jenem Tag, das ist der Tag des Gerichts, zu mir sagen: Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen als Propheten geredet und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Machttaten vollbracht? Und dann werde ich ihn bekennen: Ich habe euch noch nie erkannt. Weichet von mir, die ihr begeht, was wider das Gesetz ist. Ich glaube, es ist entscheidend und wichtig, dass wir diese warnenden Worte unseres Herrn Jesus Christus zeigen. Dass wir nicht nach eigenem Ermessen, nach eigenen Traditionen, nach eigenen Überlegungen ihm dienen, sondern uns wirklich unter sein Wort stellen. Und da ist mir ein Zitat unseres Herrn aus dem Johannesevangelium wichtig. Und das habe ich trotz vieler menschlicher Schwächen immer versucht anzustreben. Da sagt Jesus: Wenn ihr in meiner Rede bleibet, seid ihr meine rechten Jünger. Und eine Verheißung, ein Versprechen, und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Frei von Menschenlehre, frei von der eigenen Sünde und dem Versagen und auch frei von der ewigen Trennung von Gott. Auch das ist oft vergessen worden, dass in der Bergpredigt Jesus häufiger von der Gefahr der Trennung von Gott, vom höllischen Feuer spricht, als er vom Himmelreich spricht. Es ist tröstlich zu wissen, dass wir von Petrus einen Brief haben. Es ist der erste Petrusbrief. Und dort spricht Petrus, und das muss man sich mal vorstellen, dass heute ein Papst vom Felsenamt sprechen würde, ohne zu erwähnen, dass er der Fels ist, auf dem die Kirche steht. Aber schauen wir diesen ursprünglichen Petrus an. Da heißt es: Denn es steht in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Euch nun kommt sein kostbarer Wert zugute, die ihr glaubt. Für die aber, die nicht glauben, ist der Stein, den die Bauleute verworfen haben, gerade zum Eckstein geworden und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Weil sie dem Worte nicht gehorsam sind, stoßen sie an ihn, wozu sie auch bestimmt worden sind. Ihr aber, und jetzt hört, ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, das königliche Priesteramt oder die Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, damit ihr die herrlichen Taten dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Das sind gewaltige Worte, große Verheißungen. Und ich hoffe und ich bete, dass wir uns der Herrschaft unterstellen, die Jesus Christus ist. Der sagte: Meine Worte werden nicht vergehen. Himmel und Erde werden vergehen, aber sie nicht. Und deshalb, liebe Geschwister, lasst uns dem folgen, der am Kreuz für uns gelitten hat, der begraben wurde, aber der auch auferstanden ist und bewiesen wurde als der Sohn des lebendigen Gottes. Ihm zu folgen, ihm zu leben, auch in ihm zu sterben, sei unser Ziel. Amen.